Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sind Sie schon mal sitzen geblieben? Haben Sie schon mal, wie man das so beschönigend nennt, eine Ehrenrunde gedreht? Und wenn ja, wie war das? Oder wenn es vielleicht gerade sogar ansteht, wie fühlt sich das gerade an? Es beginnen ja in diesen Tagen in Deutschland die Sommerferien. Teilweise haben sie schon begonnen, andernorts dauert es noch etwas. So oder so, bei vielen Schülerinnen und Schülern macht sich Erleichterung breit. Gut 6 Wochen kein Unterricht, das klingt ja auch ganz gut, aber bei manchen ist die Freude eben getrübt, denn das Zeugnis, das kommt ja auch jetzt. Und das kommt heutzutage nicht mehr überraschend, aber trotzdem schwarz-weiß gedruckte Sicherheit, das Schuljahr muss wiederholt werden. Das passiert in Deutschland zwar immer weniger, aber es passiert nichtsdestotrotz. Und für die Betroffenen fühlt sich das an wie ein Schock, einer, den man verarbeiten muss. Wie macht man das? Was macht man, wenn die Ehrenrunde droht? Wie können Lehrerinnen und Lehrer damit umgehen? Und was ist eigentlich mit den Eltern? Denn, so viel verrate ich an dieser Stelle jetzt schon mal, für die ist das nämlich auch kein Spaß, wenn die Leistung des eigenen Kindes nicht reicht für die Versetzung. Wie können Eltern sich verhalten und wie besser nicht? Und das ist die Idee hinter dieser Sendung heute. Nicht, wie verhindert man das Sitzenbleiben, sondern was macht man, wenn es schon in Anführungszeichen zu spät ist? Also, sitzen geblieben. Und was jetzt? Darüber diskutieren wir heute in Campus und Karriere und natürlich Sie zu Hause. Sie sollen mitmachen, mitdiskutieren, Fragen stellen, Erfahrungen mit uns teilen. Sind Sie schon mal sitzen geblieben? Stecken Sie vielleicht gerade in dieser Situation und Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und haben keine Ahnung, wie man die Situation am besten meistert. Und vor allem wollen wir auch wissen, wie macht man die Extrarunde langfristig zum Erfolg? Denn, darf man ja nicht vergessen, das geht auch. Schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Oder noch besser, Sie rufen uns einfach direkt an. 00800 4464 4464. Und ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. Heute für Campus und Karriere am Mikrofon Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören.
Oh, du rufst mich an und fragst mich, wie es mir geht. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie es dir geht. Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät.
Sie hören den Deutschlandfunk und das hier, das ist Campus und Karriere. Wir sprechen heute über das Sitzenbleiben. Gar nicht so sehr darüber, ob das sinnvoll oder eben nicht sinnvoll ist, sondern vielmehr darüber, was tun, wenn es schon zu spät ist. Da können, das sollen Sie mitmachen zu Hause. Schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an 00800 4464 4464. Über das Thema sprechen wir heute. Damit meine ich auch meine 2 Studiogäste, die ich eingeladen habe. Winka Herbstleb, sie ist Lehrerin an einer Grundschule im Kölner Stadtteil Porz. Frau Herbstleb, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Und ebenfalls hier im Kölner Studio des Deutschlandfunks ist Jürgen Scheidle. Er ist Leiter der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Bad Honnef und Königswinter. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Frau Herbstleb, Sie sind in dieser Runde gewissermaßen dreifach betroffen. Sie sind Lehrerin, Sie sind Mutter und natürlich, Sie waren ja auch mal Schülerin. Eine ehrliche Frage, wenn Sie mögen, auch gerne eine ehrliche Antwort. Sind Sie in der Schule eigentlich selbst mal sitzen geblieben oder wären beinahe mal sitzen geblieben?
Nein, ich bin nicht sitzen geblieben. Es sah mal kurz vorm Abitur nicht so gut aus. Da war ich persönlich in einer nicht etwas schwierigen Phase, aber da habe ich mich wieder gefangen.
Und wie war das damals, wenn Sie das beantworten mögen?
Ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Letztendlich ist es ja auch nicht passiert. Mhm. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
War denn trotz alledem in Ihrer Schulzeit Sitzenbleiben ein Drohszenario noch für Schülerinnen und Schüler?
Ja, irgendwie schon. Also man hat es halt nicht gepackt, ne?
Okay. Ja. Sie jetzt als Lehrerin, Sie sind jetzt Grundschullehrerin, da ist es natürlich noch etwas anderes als an einer weiterführenden Schule. Aber haben Sie das Gefühl, dass Schülerinnen und Schüler das Sitzenbleiben, also die Nichtversetzung als eine Art Drohszenario denn wahrnehmen heutzutage oder ist denen das egal?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das ist, glaube ich, bei jedem Kind anders. Ich denke, da kommt es ganz stark aufs Umfeld an, auf die Lehrer, wie die damit umgehen und das kommunizieren und auch natürlich aufs Elternhaus, wie die damit umgehen. Und ja, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, gut hinkriegen, dass es eben nicht schlimm ist.
Herr Scheidle, Sie sind, wenn man so will, auch mehrfach betroffen. Sie waren ja auch mal Schüler. Sie sind Vater und als Leiter einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle haben Sie natürlich auch mit dem Thema Versetzung zu tun. Jetzt möchte ich von Ihnen auch gerne wissen. Sie müssen nicht, Sie können es aber beantworten. Sind Sie mal sitzen geblieben oder war es kurz davor?
Nee, ich bin nicht sitzen geblieben. Ich war kein guter Schüler und habe mich schon auch da durchgearbeitet. Aber sitzen geblieben bin ich nicht, nee.
Und war es für Sie denn ein Drohszenario, sitzen zu bleiben?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich schon auch erinnern, damals in der Schule, gerade eher auch von den anderen Schülern, die dann runtergekommen sind sozusagen in unsere Klasse. Das war für die nicht einfach in der ersten Zeit. Ich bin so durchgekommen, dass ich nie wirklich bedroht war. Also von daher war das für mich eher entspannt. Aber für die Leute, die nicht versetzt wurden und dann bei uns in die Klasse kamen, das war in den ersten Wochen schon nicht ganz so einfach.
An Sie beide die Frage, wie sehr treibt Sie das Thema Sitzenbleiben um in diesen Tagen? Jetzt in Nordrhein-Westfalen, da sind Sie ja beide tätig als Lehrerin und eben als Leiter dieser Familien- und Erziehungsberatungsstelle. Wie sehr treibt Sie das um jetzt so kurz vor den Sommerferien? Beziehungsweise heute haben Sie ja begonnen, die Sommerferien, aber das Thema ist ja schon für viele Schülerinnen und Schüler seit einigen Tagen, Wochen, wenn nicht gar Monaten virulent.
Ja, also für uns hat es eigentlich schon als Familienberatungsstelle, wir arbeiten ja mit Familien, beraten Eltern, beraten aber auch Schüler und Schülerinnen. Für uns hat es eigentlich schon nach der Vergabe der Halbjahreszeugnisse begonnen. Immer dann wenden sich Eltern an uns, wenn das Thema Schule sozusagen als Seismograf für eine familiäre, schwierige Situation wird. Und dann geht es natürlich darum, dass auf Seiten von insbesondere der Eltern, die sich ja in erster Linie an uns wenden als Familienberatungsstelle, schon es auch um die Frage geht, ja, wie gehen wir damit um, was können wir tun? Und da sind wir neben der schulpsychologischen Beratungsstelle, die es ja auch gibt, in den Städten zuständig ist, sind wir da ein wichtiger Anlaufpunkt. Und da fängt es eigentlich für uns an, das Thema.
Ja, und ich bin schon seit Monaten damit beschäftigt, eigentlich schon seit dem Halbjahr, weil sich da natürlich ja auch schon abzeichnet, wo vielleicht eine Nichtversetzung ansteht. Und da habe ich halt viele Elterngespräche geführt und ja, das schon so ein bisschen ja als Warnschuss oder eben in Gesprächen gesagt, dass da auf jeden Fall auch die Elternunterstützung nötig ist.
Mhm. Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Wir sprechen über das Sitzenbleiben in dieser Sendung. Kein einfaches Thema, vor allem nicht für die Betroffenen. Sprechen Sie mit uns darüber, indem Sie uns anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Aber wie bleibt man eigentlich sitzen oder wie bleibt man nicht sitzen? Jetzt mal rein technisch betrachtet. Und wie oft wird in Deutschland heutzutage eigentlich noch sitzen geblieben? Kleiner Spoiler, immer weniger. Wir bringen uns mal kurz auf den neuesten Stand, unterstützt von meiner Kollegin Sandra Pfister.
Wie bleibt man eigentlich sitzen? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Grob gesagt, in der Regel wird eine Schülerin oder ein Schüler versetzt, wenn die Leistungen in allen Fächern ausreichend oder besser sind. Eine 2 in einem anderen Fach kann eine 5 ausgleichen, oft zumindest. Aber um ein mangelhaftes Hauptfach oder gar 2 zu kompensieren, müssen oft 2 gute Hauptfächer her. Nur gut in Nebenfächern zu stehen, genügt oft nicht. In manchen Schulformen und Bundesländern können 6 überhaupt nicht ausgeglichen werden. Das letzte Wort hat die Zeugniskonferenz und in der sitzen alle Lehrer, die die Betroffenen unterrichten. Sitzenbleiben kommt allmählich aus der Mode, allerdings nicht in allen Bundesländern gleich stark. Die frischesten Zahlen zeigen, dass im Schuljahr 2017/18 nur noch 2,4% der deutschen Schüler und Schülerinnen eine sogenannte Ehrenrunde gedreht haben, davon die meisten an Realschulen oder ihren Nachfolgemodellen. Die Tendenz ist rückläufig überall. Die wenigsten Sitzenbleiber gibt es in Berlin. Hier sind es nur 1,2%. In den Berliner Sekundarschulen wurde das Sitzenbleiben komplett abgeschafft. In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sollen Schülerinnen in einigen Klassenstufen nur noch in Einzelfällen sitzenbleiben dürfen. In Rheinland-Pfalz kann man in der Grundschule nicht mehr hängen bleiben, in Bremen sogar von der 1. bis zur 8. Klasse nicht mehr. Und im Saarland kommen an Gesamtschulen alle weiter. Doch Länder wie Bayern sehen Sitzenbleiben weiterhin als pädagogisches Konzept. Dort sind bei der letzten Erhebung auch die meisten Schülerinnen sitzen geblieben, immerhin 4%. Die zweitmeisten Wiederholer hat Mecklenburg-Vorpommern mit 3,3%. Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegen mit rund 2,5% im Mittelfeld. 2,5% Sitzenbleiber im Schnitt. Das hört sich nach wenig an, ist es aber nicht. Darauf hat der Bielefelder Bildungsforscher Klaus-Jürgen Tillmann bereits vor 6 Jahren hingewiesen.
20-24% aller Schüler sind im Laufe ihrer Schullaufbahn mindestens einmal sitzen geblieben.
Nee, ja, 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 ja. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Jeden Samstag diskutieren wir ja hier über ein wichtiges Bildungsthema. Heute geht es um ein Thema, das derzeit vielen Schülerinnen und Schülern zu schaffen macht, das Sitzenbleiben. Und da ist natürlich im Prinzip, um es jetzt mal flapsig zu sagen, der Drops eigentlich schon gelutscht. Denn selbst in den Bundesländern, in denen die Ferien noch nicht begonnen haben, selbst dort kommt das Sitzenbleiben ja nicht über Nacht. Im Prinzip ist die für eine Versetzung nicht ausreichende Leistung etwas, was sich über Wochen und Monate ankündigt. Darüber möchte ich auch mal ganz kurz sprechen. Frau Herbstleb, Sie haben das gerade schon mal angedeutet. Seit einem halben Jahr beschäftigen Sie sich eigentlich schon damit. Ist es so, wird heutzutage sehr viel mehr bereits schon während des Schuljahres zurückgemeldet als früher?
Also in der Grundschule auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es in der weiterführenden Schule läuft. Ich habe jetzt nichts von den Lehrern meiner Tochter gehört. Ja, in der Grundschule ist man schon ganz eng im Kontakt mit den Eltern. Und ja, es ist so die Devise, wenn sie nichts von mir hören, ist alles in Ordnung. Ansonsten melde ich mich.
Okay. Und wie aufwendig ist das jetzt für Sie? Und haben Sie das Gefühl, dass das dann auch sozusagen bei der Zielperson oder den Personen, Schülerinnen, Schülern und Eltern auch ankommt, was Sie da sagen?
Ganz unterschiedlich, kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Grundsätzlich würde ich sagen, sind die Eltern doch sehr kooperativ und bemüht, dass sie ihren Kindern helfen.
Lassen Sie uns dann, wie gesagt, darüber reden, wie das in dem Moment ist, wenn die Nichtversetzung unvermeidlich ist. Jetzt nicht unbedingt am Tag der Zeugnisvergabe, sondern möglicherweise eben schon Wochen vorher, nach Notenschluss, wie es ja so schön heißt, wenn die Zeugniskonferenzen beendet wurden. Herr Scheidler, aus Ihrer Arbeit in einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle, sozusagen, also Ihrer Arbeit mit Familien, wie fühlt sich das erst einmal an für die Schülerinnen und beziehungsweise den Schüler?
Ja, ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Was sich lange Zeit abgezeichnet hat, wird natürlich mit der Zeugnisvergabe dann auch Realität. Und dann wird es schwierig. Also es gibt ganz unterschiedliche Gefühle. Fängt an, dass es sehr schambesetzt ist natürlich. Es gibt auch eine Form von Traurigkeit, auch wenn viele vielleicht das irgendwie cool wegstecken, gerade pubertierende Schüler und Schülerinnen. Man hat natürlich Angst, auch das ist ein Gefühl, und die Frage ist ja, wie geht's weiter? Ne? Das stellen sich viele Schüler und Schülerinnen, dass sie denken, ja, wie ist das mit dem Kontakt mit Freunden, Stigmatisierung? Es geht natürlich auch um Zukunftsangst, kriege ich das hin, schaffe ich das, wie werde ich gesehen, in welche Situation gehe ich? Also man muss sich das ja auch vorstellen, das Leben hat ja funktioniert, auch wenn Schule jetzt vielleicht nicht immer so die Priorität war, aber es hat ja funktioniert, und in 6 Wochen wird es anders sein. Und das ist schon auch ein ganz großes Thema. Und auch so die Frage, so wie wird sich die persönliche Entwicklung darstellen, ist für viele Schüler mit sehr viel Unsicherheit verbunden.
Ich glaube aber, dass das ganz ehrlich an den Eltern liegt. Ich glaube, dass die Eltern das ganz oft ganz schrecklich finden, dass die Kinder sitzen bleiben. Und ich glaube, wenn die Eltern dem Kind signalisieren, hör mal, das ist eine Chance für dich, das machen wir einfach nochmal, damit es irgendwie sitzt sozusagen. Dann, glaube ich, nimmt das Kind das auch an. Ich glaube, dass das echt die Eltern...
Ohne Frage. Also ich meine, das ist ja in diese Situation ist ja sehr paradox eigentlich. Also das, was auf der Seite der Kinder passiert, passiert natürlich auch auf Seiten der Eltern. Nämlich auch für die ist das ja nicht einfach. Was nach außen tritt, ist vielleicht Wut und Ärger, aber das ist ja auch für die teilweise schambesetzt. Überall, wo Menschen nachfragen, na, wie war es denn mit deinem in diesem Schuljahr, müssen die Eltern ja auch rückmelden. Versetzung leider nicht funktioniert. Auch Eltern haben Zukunftsängste, die wissen nicht, wie es weitergehen soll. Was wir ganz oft erleben, dass sie natürlich mit den Kindern im Gespräch sind, in der Regel, auch das kann man natürlich nicht generalisieren. Und dass die 25. Warum-Frage, warum ist das alles so und warum ist das so schwierig, nicht funktioniert hat. Und für die ist es auch eine sehr, sehr schwierige Drucksituation. Und da den Schalter umzulegen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und das fängt natürlich bei den Eltern an, weil die Kinder brauchen Unterstützung, die brauchen natürlich Support. Und ja, natürlich ist es so, dass sowohl auch auf Seiten der Eltern ist eine große Schwierigkeit darstellt, damit umzugehen, und somit treffen sozusagen zwei in einer Ohnmachtssituation aufeinander, nämlich auf der einen Seite die Eltern und auf der anderen Seite die Schüler, und das macht es dann einfach auch so schwierig.
Ich glaube ja ehrlich gesagt die Schüler am wenigsten. Also auch das Argument, dass Kinder dann aus der Klassengemeinschaft gerissen werden, also gerade bei den Kleineren, ne, bei denen ich das jetzt erlebe, ist es so, dass die sich so schnell einleben und so schnell neue Freunde finden und wirklich ganz easy mit der Situation umgehen und wirklich eher die Eltern dann immer auf der Matte stehen und Ängste äußern und Fragen haben. Also die Kinder sind, gerade wenn sie klein sind, sowieso ja, schnell in der neuen Situation angekommen.
Aber was melden Ihnen denn jetzt Schülerinnen und Schüler, vielleicht denn auch, wenn das jetzt das neue Schuljahr jetzt schon begonnen hat? Wie fühlt sich das denn für die an, wenn sie jetzt ihrem sozialen Umfeld entrissen werden? Klingt so dramatisch, der Ausdruck. Vielleicht ist es für manche ja so.
Ja, erstmal gibt es eine neue Situation, auch wenn es dann, manchmal ist es ja auch das Nichtversetzen mit einem Schulwechsel verbunden. Das ist erstmal keine einfache Situation. Wenn man sie vielleicht dann 4 Wochen später fragt oder fünf Wochen später nach Beginn des neuen Schuljahres, hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen realisiert. Aber am Anfang ist das schon erstmal auch so die Frage, wie geht's weiter und wie wird's werden? Und ja, natürlich bietet das alles auch eine Chance, aber da kommen wir ja vielleicht im Laufe der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen.
Mhm. Wir haben auch schon erste Hörer. Henning Harms hat uns geschrieben, Jahrgang 64. Er ist in der 9. Klasse des Gymnasiums mit 5 Fünfen sitzen geblieben, hat aber später das Abi mit einem 1er-Schnitt bestanden. Jetzt könnte man natürlich, das sage ich jetzt als Moderator, man könnte natürlich sagen, da hat es vielleicht geholfen. Er sagt allerdings, bis heute empfindet er das als Armutszeugnis für seine Schule und ihr Versagen, individuell auf einzelne Kinder einzugehen. Frau Herbstlieb, was sagen Sie denn dazu? Sie sind jetzt keine Lehrerin einer 9. Klasse, sondern in der Grundschule, aber trotzdem, was halten Sie davon?
Da kann ich direkt was mit anfangen. Ich finde, dass gerade das Gymnasium nicht so wahnsinnig auf die einzelnen Kinder eingeht. So entweder kommst du mit oder halt nicht. Mhm. Dann hast du Pech gehabt. Und wie gesagt, also Rückmeldung gibt es da ja eh nicht so an die Kinder, glaube ich. Also kriege ich so mit. Ich wüsste nicht, dass irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer sich mal meldet und sagt, da läuft es gerade nicht so. Kriege ich jetzt nicht mit. Mhm. Ich würde sagen, ja, stimmt.
Und Sie?
Also ich kenne mich jetzt nicht in der Schullandschaft so sehr, sehr gut aus. Mein Job ist natürlich eher, mit den Familien zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich kenne aber auch durchaus Schulen, die gerade sehr viel in Tutorial stecken, die sehr viel innerschulischen Support anbieten, dass sie dieses Thema Sitzenbleiben einfach möglichst gering halten und sagen, also das, was wir da investieren, also dass wir Schülern und Schülerinnen Unterstützung anbieten, das ist einfach gut investierte Zeit. Und versuchen einfach dann den Schülern und Schülerinnen einfach das Gefühl des Nichtversetzens zu sparen. Und ich weiß auch, dass es viele Lehrer und Lehrerinnen gibt, die, mit denen wir zumindest auch zu tun haben, die da schon auch sehr hinterher sind und auch den Schülern im Blick haben.
Wir haben einen ersten Hörer, der uns erreicht hat, Andreas Hörsten, 54 Jahre. Und er ist vor 30 Jahren durchgefallen, so formuliert er es. Herr Hörsten, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Ja, dann berichten Sie mal, wie ist Ihre Erfahrung, wie haben Sie sich damals gefühlt und wie ist es danach weitergegangen?
Also, erste Gefühl war ziemlich beschissen, aber es war so, dass mein Vertrauenslehrer mich am selben Tag noch angerufen hat abends und mir doch ganz gut zugesprochen hat. Und im Prinzip war es dann in den nächsten paar Tagen, hat sich das Ganze schon ein bisschen beruhigt. Ich wurde auch zu einer Feier eingeladen von der Klasse, die dann von der übrigen Klasse, die hatten abends oder zwei Tage später eine große Feier gehabt und bin da aber nicht hingegangen. Aber zu den nächsten Klassentreffen bin ich hingegangen und hatte auch noch, es existieren noch 2 Freundschaften, enge Freundschaften. Also ich bin immer wieder zu diesen Jahrgangstreffen gegangen, auch kürzlich, und Kontakte zu dem Jahrgang. Das war halt total wichtig. Ich bin jetzt also nicht irgendwo in sozial irgendwie abgehängt worden oder irgendwie gemieden worden oder so.
Sie haben jetzt gerade kurz die Rolle Ihres Vertrauenslehrers einmal betont. Was hat er denn getan, damit Sie sich sozusagen...
Er hat sich hier angerufen bei meinen Eltern. Quasi, ich habe ja bei meinen Eltern gewohnt. Und also er hat noch mal ein bisschen gesagt, woran es gelegen haben könnte. Und ich habe das dann, ich habe das angenommen, was er gesagt hat, und bin jetzt nicht auf ihn böse oder so. Mhm. Also ich habe das Einzige, was halt vielleicht nicht so gut war, ich hatte, mein Bauchgefühl sagte mir, ich hätte ein Jahr vorher schon freiwillig in der 12. hätte ich schon mal zurückgehen sollen, bevor das in diese missliche Situation gekommen ist. weil es war im Prinzip ein Jahr vorher schon ein bisschen absehbar mit den Noten, dass es schwierig wird.
Mhm. Andreas Hörsten, vielen herzlichen Dank für Ihren Impuls. Und jetzt frage ich mal in die Runde und ich möchte jetzt mal ein bisschen die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer betonen. Welche Rolle spielen die denn in dem Prozess? Also ist das, wie kommuniziert man das dem Kind gegenüber eigentlich, dass es sitzen geblieben ist oder dass es sitzen bleiben wird, dass es knapp wird?
Also bevor es sitzen bleibt, meinen Sie?
Genau, bevor es sitzen bleibt, beziehungsweise vielleicht dann auch, wenn es sitzen geblieben ist in dem Moment, beides gerne.
Ja, wie kommuniziert man das? Jetzt bei den Kleineren würde ich sagen, Mensch, du hast schon ganz viel geschafft und du hast ja schon ganz schön viel gelernt. Ein paar Sachen musst du ja noch üben und vielleicht brauchst du da einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe für. Und ich würde das natürlich immer positiv formulieren und dem Kind das Gefühl geben, du hast jetzt hier nichts falsch gemacht oder nichts verbockt oder nichts, was nicht geschafft, sondern du brauchst einfach ein bisschen länger, so in dem Stil.
Positive Bestärkung.
Ganz genau, ja.
Herr Scheiter, was glauben Sie?
Ja, ich kann nicht für Lehrer sprechen, aber ich glaube natürlich, dass das wichtig ist, zu gucken, auch auf die Stärken zu gucken. Ich denke, das ist natürlich auch in erster Linie der Job der Eltern. Die Kinder bestehen ja nicht nur aus Schulnoten, sondern wirklich auch, das ist auch unsere Anregung, einfach nochmal zu gucken, auch auf die positiven Seiten der Kinder zu gucken und sie nicht nur auf ihre Schulnoten zu reduzieren, weil das ganze Thema Schule ist natürlich auch manchmal auch ein Seismograph für eine persönliche Situation, manchmal auch für eine familiäre Situation. Und ich denke, man muss einfach das Kind im Blick haben und auch seine Stärken nach vorne stellen. Und wir reden hier über Schulnoten und nicht über Persönlichkeiten.
Ja, genau. Also wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass das natürlich unterschiedliche Gründe haben kann, warum das Kind gerade nicht so gut mitkommt. Und natürlich guckt man dann erstmal aufs Kind und beobachtet das mal ein bisschen genauer und schaut hin, warum schafft es die Aufgaben nicht so gut. Und wenn man sich nicht sicher ist, was vielleicht im Argen liegen könnte oder wo der Grund liegt, bestellen wir halt den schulpsychologischen Dienst. Der kommt dann in die Klasse und guckt sich die Kinder mal an und hat manchmal wirklich richtig gute Impulse, woran es liegen könnte. Manchmal sind es auch schon Kleinigkeiten, die helfen, wie eine Sitzordnung. Das Kind fühlt sich immer vom Sitznachbarn zum Beispiel gestört oder gemobbt oder wie auch immer. Und manchmal helfen solche Kleinigkeiten schon, um eine Situation in der Klasse zu verbessern. Und ja, natürlich gibt es auch andere Gespräche mit dem schulpsychologischen Dienst, wo man sagt, okay, dieses Kind braucht wirklich Hilfe, um besser lernen zu können.
Also auch aus meiner Sicht, ganz persönlichen Sicht, ist es so, dass das Thema Schwierigkeiten in der Schule eines der schwierigsten ist, weil man nicht genau weiß, wofür steht es gerade. Ich hatte es vorhin gesagt, das ist so ein bisschen für mich immer so ein Seismograph. Und ich denke auch, vorausschauend sollten Eltern natürlich mit ihren Kindern auch ins Gespräch kommen, altersgerecht mal zu gucken, so woran hat es denn gelegen? Was war denn schwierig, aber was war auch gut? Und wie kann man einfach auch nochmal den Blick auch anders schärfen für das, was denn da kommt? Und ich glaube, da zu unterscheiden zwischen dem Verhalten oder den Schulnoten und der Persönlichkeit, ich glaube, das ist das Wichtigste, wie man einfach Kinder unterstützen kann, auch mit Blick nach vorne.
Mhm. Und letztendlich ist ja dann so eine Nichtversetzung zwar vielleicht erstmal ein Schock fürs Kind, möglicherweise, aber wenn das Kind dann besser mitkommt, hat es ja auch Erfolgserlebnisse und fühlt sich vielleicht auch ein bisschen wohler in der eigenen Haut.
Mhm. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Gabriel Huck, 28 Jahre, er ist in der 6. Klasse, durchgefallen, sitzen geblieben. Heute promoviert er in Biochemie.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, okay, schön, dass Sie da sind, hallo.
Ja, guten Tag.
Also, Sie promovieren gerade, offensichtlich hat das Sitzenbleiben Ihnen A nicht geschadet und offensichtlich sagt B nichts über Ihre Intelligenz aus, vermute ich mal.
Genau, vor allem den zweiten Punkt würde ich ganz stark in den Vordergrund rücken, weil ich insgesamt sehr kritisch finde, das Instrumentarium des Sitzenbleibens und das damit verbundene Stigma, das man als Sitzengebliebener in dieser Klasse empfindet. Haben und auch, das? Dass es tatsächlich jetzt Jahre später immer noch im Prinzip ein Stigma ist, darüber zu reden, dass man sitzen geblieben ist.
Und Sie haben das als Stigma empfunden damals?
Ich habe das durchaus als Stigma empfunden, ja. Also ich meine, Eltern sind damit sehr gut umgegangen und ich habe sehr viel... Also ich habe keinerlei Kritik gehabt und auch dieses Extreme, dass man da chinös dafür wäre, für meine schulischen Leistungen, hatte ich auch nicht. Dennoch war es für mich einfach eine sehr unangenehme Erfahrung.
Und Das hatte dann ja vermutlich irgendwelche Gründe, die jetzt eben nicht unbedingt rein an ihrer Leistung, an ihrer Kompetenz lagen. Ist denn damals irgendwie in Gesprächen klar geworden oder irgendwie bewusst geworden, woran es denn eigentlich lag? Also persönliche Probleme, Probleme mit dem Lehrer, der Lehrerin, der Klassensituation oder so etwas?
Das war so ein Amalgam aus, glaube ich, allem. Mhm. Also das war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Es war Probleme in der Klassengemeinschaft. Es gab Probleme mit LehrerInnen, es gab Probleme insgesamt an der Schule, sehr schwere Probleme auch mit meinem bis heute Hassfach Latein, was jetzt nochmal eine andere Hausnummer ist, aber das, also eine Liebe zur romanischen Sprache habe ich bis heute nicht entdeckt. Und das war sehr viel eine Verkettung von sehr vielen ungünstigen, zeitgleich auftretenden Ereignissen, die dazu geführt haben, dass ich auch mit meiner Schulleistung insgesamt sehr abgesackt bin, also auch in Fächern, die mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht haben, vorher und auch nachher wieder. Ich habe Zeit meines Lebens sehr gerne gelesen und lese auch heute noch sehr viel, aber in Deutsch war ich auf einmal unglaublich schlecht. Mhm. Und ich bin daher auch ein bisschen Kritiker von dieser krassen Quantifizierbarkeit von Leistung, gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern, gerade auf diesem Sprung zur weiterführenden Schule. Und ich fände es auch, also das ist so mein Endplädoyer, besser, wenn man eher fördern würde, ohne dass man diese Klassenwiederholung hat.
Gabriel Huck, vielen herzlichen Dank. Und diesen Vorschlag besser fördern und eben nicht die Quantifizierbarkeit, vor allem im Bereich der jüngeren Schülerinnen und Schüler. Frau Herbstlieb, sehen Sie das ähnlich?
Ja, Förderung ist natürlich ganz, ganz toll, aber es fehlen halt oft die Möglichkeiten. Ne? Wir haben ganz große Klassen, also um die 30 Kinder. Und da ist natürlich jetzt im Klassenverband, wenn man da alleine ist, nicht so die Möglichkeit des Förderns gegeben. Wir haben jetzt ein neues Förderkonzept an der Schule, das beinhaltet, dass wir halt am Anfang der Unterrichtszeit 20 Minuten Förderzeit haben. Und ja, da kann man sich natürlich dann eher auch mal Kinder hinbestellen, die es nötiger haben. Also jedes Kind soll in den Genuss dieser Förderzeit kommen, aber vielleicht nutzt man die Zeit auch einfach mal, sich um Kinder zu kümmern, die es wirklich brauchen.
Mhm. Herr Scheidle, Sie leiten ja eben diese Familien- und Erziehungsberatungsstelle. Sie dürfen das jetzt gerne auch mal kurz als kurze Plattform nutzen für eine Werbung solcher Einrichtungen. Kommen denn die Familien, die Eltern, die Kinder, kommen die früh genug zu Ihnen oder kommen die oft genug zu Ihnen?
Also wir erleben es ja oft, dass wir dann angefragt werden, wenn es schon schwierig wird, also wenn schon sehr viel Druck auf dem Kessel ist. Ich denke, es zeichnet sich ja ab, Eltern versuchen, mit ihren Kindern ins Gespräch zu kommen. Sie haben bereits eine Rückmeldung bekommen, in der Schule läuft es nicht so gut. Es gibt ja so drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen mit negativen Themen. Das heißt, es gibt sowas wie Angriff, es gibt Aggressionen in der Familie, Konflikte entwickeln sich, es gibt Flucht, also man geht raus, man verdrängt oder manche frieren auch ein und machen nichts mehr. Mhm. Das sind einfach schwierige Situationen in der Familie und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir öfters da als sehr frühzeitig schon auch als Moderatoren genutzt werden. Oftmals ist es halt schon auch so, wenn es wirklich auch dann auch schwierig ist, die Kommunikation nicht mehr wirklich funktioniert. Mhm. Kinder auf Fragen auch keine Antwort wissen, auch das gibt es ja. Und Eltern ja ganz oft gefragt haben und bekommen keine Antwort. Und wie gerade die Frau Herbstlieb das gesagt hat, einfach auch schon selber einfach auch in der Schleife sind, wo sie einfach nicht mehr an ihre Kinder rankommen und sehr wütend teilweise auch sind, verzweifelt sind und dann ohnmächtige Kinder auf ohnmächtige Eltern treffen oder umgekehrt.
Überhaupt finde ich auch, dass dieses Thema Nichtversetzung, das ist ja sozusagen erst das Ende von ganz vielen Umständen. Ich denke, eine Wiederholung einer Klasse löst sowieso auch nicht die Probleme. Also ich glaube, dass man halt gucken muss, was braucht das Kind? Welche Fördermöglichkeiten kann man noch nutzen für das Kind? Ich glaube, da gibt es ja auch bei der Stadt einige Angebote, die man, wenn es jetzt vielleicht am Geld liegen sollte, nicht nutzen könnte. Genau, also man muss auf jeden Fall begleitend schauen, wie man dem Kind auch sonst noch helfen kann.
Ohne Frage, da sind halt Familienerziehungsberatungsstellen eine Adresse, die Unterstützung anbieten. Sie hatten vorhin die Kollegen vom Schulpsychologischen Dienst angesprochen, auch die helfen natürlich und unterstützen oder übersetzen oder moderieren Familiengespräche. Na klar, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber wie das ganz oft so ist, auch mit dem Thema Schule, mit dem Thema Versetzung, mit dem Thema, schafft mein Kind den Abschluss, wird mein Kind versetzt, da geht man auch das sind nicht die Themen, mit denen man erstmal nach draußen geht. Das versucht man nach wie vor auch heute noch innerfamiliär zu klären. Und das macht es natürlich auch nicht immer einfach.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Israel Granz ist sein Name, geboren 82, also gut Mitte 30. Herr Granz, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo. Guten Tag.
Sie
schöne
sind,
Grüße aus Leipzig.
Da, viele schöne Grüße aus Köln zurück. Sie sind in der Grundschule sitzen geblieben. Wie ist es Ihnen danach ergangen?
Ja, das war lustig. Also, da ich 82 geboren bin, fiel meine Einschulung oder der Zeitraum meiner Einschulung in die Wendezeit. Mhm. Also, es gab damals zwei Termine beim Schulpsychologen. Den ersten eben halt üblich, wenn man ja zur Einschulung eigentlich mit 6 Jahren. Ich war wohl irgendwie ein zu lebhaftes Kind, sehr verspielt. Und mit dem Fokus vielleicht nicht immer so auf den Punkt zu fixieren, wie das vielleicht da hilfreich gewesen wäre. Also ich war als Kind sehr sprunghaft. Und beim zweiten Termin, schon überhaupt, als ich eingeschult wurde, ich war 8 Jahre, das ist sehr spät eigentlich, und bin dann, das muss schon nach der Wende gewesen sein, bin dann in der zweiten Klasse wegen einer Mathe-Deutsch-Schwäche nochmal sitzen geblieben. Was aber kurioserweise oder paradoxerweise dazu geführt hat, was jetzt das Deutsch betrifft. Ich kann, also seit Jahren schon, kann ich perfekt Deutsch schreiben. Aber wenn man mich nach den ganzen Regeln fragt, warum oder wie oder begründe, muss passen. Also kommt mir perfekt von der Hand, so ohne Fehler und so. Viele kommen sogar zu mir, ja, kannst du es nochmal überfliegen. Aber das hat eben halt auch meine Eltern, die wollten mich von Anfang an auf der Waldorfschule wissen.
Ja.
Die war damals noch recht neu in Leipzig und die Plätze waren alle voll.
Israel Granz, vielen herzlichen Dank für den Impuls. Das Sitzenbleiben, das beschäftigt uns heute in Campus und Karriere, was wir noch gar nicht so sehr besprochen haben. Wir haben es kurz angedeutet, wie sinnvoll ist das Ganze. Ist für die Betroffenen natürlich jetzt müßig, über Sinn und Unsinn zu sprechen, aber wir werden es trotzdem gleich mal kurz nachholen. Haben Sie zu Hause eine Meinung dazu? Sind Sie vom Sitzenbleiben? Sind Sie von blauen Briefen betroffen? Haben Sie eine Idee, wie man damit umgeht? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Das Sitzenbleiben und die blauen Briefe, das beschäftigt uns heute in Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk. Wie sinnvoll das ist, es steht jetzt nicht direkt im Mittelpunkt, aber ganz drumherum drücken kann man sich vielleicht auch nicht um diese Frage. Weil pädagogische Instrumente, und Nichtversetzung ist ja sicherlich ein pädagogisches Instrument, das muss sich immer auch der empirischen Forschung stellen. Also nochmal die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze eigentlich? Meine Kollegin Sandra Frister hat nach Antworten in der Bildungsforschung gesucht.
Was bringt Sitzenbleiben? Sitzenbleiben bringt nicht viel, weder den leistungsstärkeren Kindern, die in der Klasse zurückbleiben, noch dem Kind, das sitzen bleibt. Zu dem Ergebnis kam vor 10 Jahren eine Studie der Bertelsmann Stiftung, durchgeführt von dem Bildungsforscher Klaus Klemm. Kurzfristig gehen die Leistungen nach oben, dann sinken sie wieder ab. Der Philologenverband warf der Studie vor, nicht neutral zu sein. Neuere Studien sind rar, aber die alten sind ziemlich eindeutig, wie der emeritierte Bildungsforscher Klaus-Jürgen Tillmann schon vor 6 Jahren auf den Punkt gebracht hat.
Wir können ja auch mit allen empirischen Untersuchungen nachweisen, dass das Sitzenbleiben genau die Effekte, die es vorgibt, überhaupt nicht hat. Die Leistungen derer, die sitzenbleiben, werden nicht besser. Die sozialen Bezüge für die Jugendlichen werden schwieriger und das Ganze kostet eine unglaubliche Menge Geld.
Zum Geld gleich mehr. Erstmal, warum sinken die Leistungen ab? Die Forscher vermuten, viele Schüler hätten nicht überall Lücken, sondern nur partiell und würden schnell anfangen, sich zu langweilen und abzuschalten. Außerdem hätten Sitzenbleiber oft mehr sozialen Stress. Das Sitzenbleiben ist ja nicht nur stigmatisiert als Versagen und wirkt demütigend. Die Schüler werden aus ihrem Freundeskreis gerissen. Die Kosten des Sitzenbleibens sind heiß umstritten. Die einschlägige Untersuchung dazu stammt vom Essener Bildungsforscher Klaus Klemm. Der hat vor 10 Jahren ausgerechnet, dass Sitzenbleiben den Steuerzahler damals knapp 1 Milliarde Euro gekostet hat, wegen des höheren Personalaufwands. Plausibel wird das an einem Rechenbeispiel. Ein Schüler, der sitzen bleibt, verweilt 1 Jahr länger an der Schule. Bei einer angenommenen hohen Sitzenbleiberquote von 4% an einer dreizügigen Schule hat eine Schule pro Schuljahr 25 Sitzenbleiber. Damit müsste die Schule in vielen Bundesländern einen zusätzlichen Lehrer erhalten.
Sitzen bleiben sinnvoll oder nicht? Auf jeden Fall teuer. Das war ein Beitrag von Sandra Pfister. Und wir haben eine Hörerin jetzt in der Leitung, Hedwig Müller, 57 Jahre alt. Und sie sagt, für sie war Sitzen bleiben ein Glücksfall. Frau Müller, hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Warum war es ein Glücksfall? Hallo, warum war es ein Glücksfall für Sie?
Weil ich einfach eine Spätentwicklerin war. Und Menschen sind ja auch nicht genormt und dann gibt es unterschiedliche Entwicklungsfortschritte und für mich war es einfach wunderbar. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen, hatte keine Gymnasialempfehlung von meiner Grundschullehrerin am Ende der 4. Klasse, aber da Geschwister schon aufs Gymnasium gegangen waren, das war einfach für unsere Eltern etwas einfacher, die kannten das alles schon und dann bin ich halt doch dahin gekommen. In der 8. Klasse bin ich dann sozusagen abgeschmiert. Und einfach eine Klasse wieder, hab die wiederholt. Aber aus meinem Graue-Maus-Stadium in der alten Klasse bin ich schnell im Klassenrat in der neuen Klasse gewesen. Es war also, ich hatte den anderen dann halt schon ein bisschen was voraus, konnte schon, also ich war einfach sicherer in den Fächern. Und es hat mir sehr gut getan. Und ich bin heute froh, dass es so gelaufen ist und dass ich dadurch dann auch noch die Chance hatte, mein Abi zu machen und auch nach der Schule die Option zumindest hatte, auch zu studieren. Und das habe ich dann auch irgendwann getan. Und Freunde hatte ich auch außerhalb der Klasse. Also es hat mich jetzt nicht komplett verunsichert, da aus diesem Umfeld raus zu müssen.
Frau Herbstlieb, Sie wollten direkt was entgegnen.
Ja, ich wollte das unterstreichen, was die Frau Müller gesagt hat, dass ich das nämlich genauso auch empfinde und mitbekomme, dass die Kinder dann auch eher aufblühen. Oftmals liegt es eben daran, dass Kinder spät entwickelt sind oder ja einfach ein bisschen länger brauchen, um besser lernen zu können. Und dann ist eben so eine Klassenwiederholung super.
Ja, ich denke, Kurt Tucholsky hat, glaube ich, mal gesagt, Umwege vergrößern die Ortskenntnis. Und das ist ja ein schönes Beispiel. Heute in den Zeiten von Navigationssystemen sind wir ja damit, verbringen wir ja sehr viel Zeit damit, dass wir glauben, sehr schnell unsere Ziele erreichen zu können. Und ich denke, das ist ein schönes Beispiel von der Hörerin, dass einfach dann eine Extra-Runde nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet. Und es nicht immer darum geht, möglichst schnell in kürzester Zeit, die Ziele zu erreichen, insbesondere die schulischen.
Das Stichwort schnell möchte ich mal aufgreifen. Letztendlich geht es doch darum, dass man irgendwie ans Ziel kommt und das möglichst unbeschadet, nämlich mit möglichst wenig Frustrationserlebnissen und ja, blöden Noten vielleicht. Insofern ans Ziel kommen.
Hedwig Müller, vielen herzlichen Dank für Ihren Impuls. Und das möchte ich jetzt noch mal kurz aufgreifen. Sie haben jetzt beide davon berichtet, dass es natürlich schön ist, wenn es so funktioniert. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen fragen und vielleicht auch konkrete Tipps uns überlegen. Wie geht das? Wie kriegen wir das denn hin? Also Frau Müller hat jetzt gerade gesagt, dass sie Erfolgserlebnisse hatte. Wie verschafft man das? Wie verschaffe ich den Leuten Erfolgserlebnisse
in der neuen Klasse? Ich glaube, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier mit dem Rückblick sozusagen oder auch die Hörerin auf ihre Situation, die sie in der Schule erlebt hat, natürlich nochmal eine andere Möglichkeit hat, eine andere Perspektive. Wir haben ja ganz oft mit Eltern zu tun, die wir natürlich dabei unterstützen, vielleicht nochmal einen anderen Blick zu finden und auch nochmal anders auf die möglichen Chancen zu gucken. Das fällt natürlich Eltern in der ganz konkreten Situation einfach äußerst schwer. Dennoch ist es notwendig, weil es gilt natürlich, die Kinder zu unterstützen dabei, dass es dann auch besser läuft, dass es entspannter läuft, dass die familiäre Situation vielleicht auch noch mal ein bisschen besser wird. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, mit dem Rückblick auch zu sagen, die und die Prominenten, die sind auch schon sitzen geblieben. Ich glaube, das ist in der konkreten Situation in den nächsten 2-3 Wochen erstmal auch schwierig. Da gilt es ein bisschen den Schalter umzulegen und das ist ja einfach eine besondere Situation.
Frau Herbstlieb, Sie sind jetzt Grundschullehrerin. Wenn bei Ihnen ein Kind sitzen bleibt, dann heißt es erstmal anders. Es heißt, es verbleibt in der Schuleingangsphase, es wiederholt dann halt ein Jahr. Wie gehen Sie damit konkret um? Weil salopp gesagt muss sich das Kind ja den ganzen Kram nochmal anhören.
Ja, was machen Sie da praktisch? Genau. Ich würde jetzt ganz praktisch mal formuliert sagen, nicht die gleichen Materialien, nicht die gleichen Bücher, damit das Kind sich nicht langweilt, sondern andere Aufgaben schaffen und direkt das Kind als Experten an die Hand nehmen, wenn sich die Möglichkeit irgendwie bietet und sagen, so, du kennst dich ja schon ein bisschen aus, hilf mir doch mal mit.
Ist natürlich auch wieder eine Frage der individuellen Förderung.
Auch das, ja genau, und wie man halt das so aufgreift. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben unheimlich viele Kinder in der Klasse, es ist nicht immer ganz so leicht.
Ja, genau. Sie haben auch erzählt, Sie stehen ja als Einzelperson vor rund 30 Kindern, 31 in Ihrer Klasse, um die Zahl mal jetzt heute genannt zu haben. Es ist also auch eine Frage der Institution, der Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen muss denn Schule haben, damit es sozusagen eine Förderung auch der Rückgänger, der Wiederholerkinder gewährleisten kann?
Ich hatte noch nicht erzählt, dass wir ganz oft im Team auch sind. Wir haben eine Sonderpädagogin oft mit dabei. Und dann sind, wenn wir zu zweit sind, gibt es immer die Möglichkeit, auch nochmal individuell zu fördern. Da sind wir im Moment ganz gut aufgestellt an der Schule. Ansonsten finde ich, dass alles steht und fällt mit der Klassengröße. Also wenn es einfach weniger Kinder sind, habe ich viel mehr Zeit.
Jetzt aus Ihrer Perspektive, Herr Scheidle, wie kriegen wir nochmal stärker Erfolgserlebnisse in die Kinder? Oder wie packen wir das Selbstwertgefühl derjenigen, die da betroffen sind?
Also ich,
vielleicht auch der Eltern.
Ja, also ich glaube erstmal jetzt gerade mit Beginn der Ferien, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gilt es erstmal darum, auch erstmal, dass sich die Möglichkeiten zu haben, also alle haben Ferien oder Urlaub verdient. Sowohl für die Eltern war es möglicherweise ein stressiges Jahr, aber auch für die Schüler war es ein stressiges Jahr. Und ich denke, es bringt jetzt nichts, sofort Stantepede in eine Generalabrechnung umzuschalten, Vorwürfe zu machen, Fragen zu stellen, sondern vielleicht auch erstmal, ja, dass sowohl Schüler als auch Eltern erstmal auch die Zeit nutzen, entspannt jetzt erstmal auch in den Urlaub und in die Ferien zu gehen und dann einfach mal zu gucken, sich natürlich auch zu verabreden, mal nach hinten zu gucken, woran hat es denn gelegen, wie könnten sich auch vielleicht auch Dinge verbessern und gemeinsam auch unter Beteiligung von Schülern, also ich rede jetzt natürlich erstmal von Älteren, nicht von Grundschulkindern, die kann man natürlich auch altersgerecht einbinden, einfach auch einzubeziehen. Die haben oft viele Ideen auch und wenn man denen auf Augenhöhe begegnet, glaube ich, dann gibt es auch gemeinschaftliche, auch familiäre Lösungen, die man dann auch durchaus auch überprüfen muss. Natürlich kann man auch Kinder und Schüler in die Pflicht nehmen. Aber wenn man sich nochmal die neueste Bertelsmann-Studie anguckt, die ja jetzt, glaube ich, Anfang Juli veröffentlicht wurde, auch im Kontext Schule und Familie, Schüler und Schülerinnen wollen sehr, sehr eng einfach auch eingebunden werden, wenn es um ihre Belange geht. Schule, das ist ein Belang von nicht nur von Eltern, sondern insbesondere von Schülern. Das ist deren Lebensaufgabe in dieser Zeit und da gilt es, sie einfach einzubeziehen. Das sind unsere Erfahrungen, da haben die Ideen und dann entwickelt sich das auch.
Ich möchte jetzt auch nochmal, Sie haben jetzt das Stichwort Ferien ja genannt. Also in NRW beginnen Sie jetzt, anderswo haben Sie schon begonnen, sind schon fast wieder am Ende. In anderen Bundesländern steht es noch bevor. Es gibt ja immer noch das Mittel der sogenannten Nachprüfung. Das heißt, das gilt jetzt natürlich vor allem für die weiterführenden Schulformen. Ein Kind hat die Möglichkeit, meistens in der letzten Ferienwoche mit einer Nachprüfung eine Note so weit zu verbessern, dass es eben doch so gerade eben noch für die Versetzung reicht. Klingt irgendwie gut. Frage ist natürlich, will man das? Will man sich den Stress antun und sozusagen seine Ferien direkt versenken? Frau Herbstle, was sagen Sie dazu?
Oh, muss ich überlegen. Also natürlich möchte man wahrscheinlich die Klasse nicht verlassen müssen. Insofern würde man es sich wahrscheinlich antun. Wenn es dann halt nicht klappt, sind die Ferien ja echt versaut, ne?
Herr Scheidler, was sagen Sie? Was raten Sie den Leuten, wenn es da um die Frage geht?
Ich glaube, dass auch das ist eine sehr individuelle Frage, die man sich selber beantworten muss oder in der Familie sich beantworten muss. Ich würde das ein bisschen davon abhängig machen, wie schwierig fällt einem Schüler ein bestimmtes Fach? Ist es eine Momentaufnahme? Kann ich damit sozusagen vielleicht eine schwierige Zeit vielleicht nochmal wieder ein bisschen anders gestalten? Aber ich bin auch kein Bildungsexperte. Da müssen Sie vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen dann nochmal fragen. Also ich kann das schlecht auch beantworten. Ich glaube, das ist sehr individuell. Was auf jeden Fall schwierig ist, in den sechs Wochen Ferien einfach jeden Tag viele, viele Stunden zu lernen, das halte ich für kontraproduktiv. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend.
Ja, ich denke halt, es kommt drauf an, wie viele Fächer es sind letztendlich, ne? Wie viel man dann nacharbeiten muss. Wenn es dann doch zu viel ist, würde ich dann vielleicht doch zum Nacharbeiten, also zum Klassewiederholen raten.
Nochmal zum Abschluss, Stichwort Ferien. Jetzt sozusagen mal abgesehen vom Sitzenbleiben oder Nicht-Sitzenbleiben, die Leistungen sind schlecht, die Situation in der Familie, in der Schule ist schwierig. Vielleicht geben Sie mir sozusagen Ihren persönlichen Tipp, Herr Scheidle, fangen Sie gerne an. Wie genieße ich denn trotzdem jetzt meine Ferien? Oder ja, den Rest der Ferien?
Indem ich das Thema vielleicht nicht an die Seite lege, aber indem ich mich vielleicht verabrede und sage, so, jetzt fahren wir in Urlaub und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich glaube, in einer Situation, wo alle emotional sehr angefasst sind, macht es wenig Sinn, jetzt Perspektiven zu entwickeln. Wie kann man denn jetzt in den Ferien da auch mit umgehen? Ich glaube, sich zu verabreden und zu sagen, dann und dann sprechen wir darüber, dann gucken wir uns das mal gemeinschaftlich an. Und so zu versuchen, ein bisschen den Schalter umzulegen und auch auf die positiven Dinge zu gucken und den Urlaub gemeinsam zu genießen und auch nette Sachen miteinander zu machen und das Thema einfach mal an die Seite zu legen, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, dass es Urlaub gibt und Ferien.
Frau Herbstleb, Sie nicken, ergänzen Sie noch?
Ferien genießen erstmal, auf jeden Fall. Den Kopf frei kriegen, entspannen und mal wirklich alles beiseite legen, um dann vielleicht 2 Wochen vor Schulbeginn langsam mal zu überlegen, was kann man machen.
Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt einfach mal schöne Sommerferien, auch für diejenigen, für die die Ferien schon begonnen haben oder bald zu Ende sind. Ich sage herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind. Winka Herbstleb, Grundschullehrerin aus Köln und Jürgen Scheidle, Leiter der Familien- und Erziehungsberatungsstelle für Königswinter und Bad Honne. Vielen Dank und auch Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen, geschrieben und mitdiskutiert haben. Und das war Campus und Karriere für diesen Samstag. Hier folgen jetzt die 15 Uhr Nachrichten und dann wie immer Corso, Kunst und Pop, das Musikmagazin. Und mein Kollege Christoph Reimann, der hat dort unter anderem das neue Album der Berliner Band Stereo Total im Programm. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.